Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts. Ich freue mich ganz besonders, einen Gast heute begrüßen zu dürfen, der Wissenschaft und Praxis. Und da bin ich ganz gespannt, vor allem die Reflexion in der sozialen Arbeit in ganz besonderer Weise miteinander verbindet. Zu Gast ist heute Frau Prof. Dr. Sabine Pankofer. Sie ist Professorin für Psychologie in der sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in München. Nach ihrem Studium der Sonderpädagogik, Psychologie, Soziologie sowie der Promotion in Psychologie an der LMU München beschäftigt sie sich heute ganz intensiv mit der Rolle der Psychologie als Bezugswissenschaft für die soziale Arbeit. Auch da bin ich gespannt, was das überhaupt bedeutet. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Supervision und Coaching, berufsbezogene Selbsterfahrung sowie Macht- und Organisationsprozesse in der sozialen Arbeit. Vor dieser Tätigkeit viele Praxiserfahrungen gesammelt im Kinderschutz, in der Jugendhilfe, als Supervisorin, als Coach. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Ihnen. Eine lange Vorrede, aber jetzt freue ich mich erstmal, Sie herzlich willkommen zu heißen.
Vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung von Ihnen.
Ja, klasse, dass das heute funktioniert. Als wir den Termin ausgemacht haben, gab es einen aktuellen Fall noch nicht, der tatsächlich bei uns hier in Karlsruhe aktuell stattfindet. Und ich würde eigentlich damit ganz gerne mal kurz anfangen, denn wir haben einen Kita-Träger, der vor wenigen Tagen Insolvenz angemeldet hat. Und das sind insgesamt, ich muss nochmal schauen, 29 Kitas, in denen so um die 1400 Kinder sind, 900 Mitarbeitende, die jetzt tatsächlich in einer brutalen, wahrscheinlich Unsicherheit natürlich agieren. Und das zeigen auch Aussagen, wo sie sagen, naja, die Menschen arbeiten mit sehr viel Idealismus natürlich sowieso in ihrem Bereich. Und jetzt Zitate wie, ich habe selten einen Tag, an dem ich den Beruf so ausüben kann, wie ich es für richtig halte. Ich bin verzweifelt. Oder ob der Arbeitgeber für das laufende Insolvenzverfahren gerettet werden kann, ist eine große Frage. Vielleicht gelingt es, aber wir haben schon lange gemerkt, dass da irgendetwas im Argen liegt. Wo hängt es dann, dass Mitarbeiter natürlich, in dem Fall, die Chancen stehen ja nicht schlecht, aufgrund des Fachkräftemangels an Kündigung denken, aber natürlich jetzt vielleicht auch in dem Zerriss sind zwischen den Kindern, die gerade da sind, und all diese Gemengelage. Wie kann man mit sowas besser umgehen? Kann man das überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass wir nach vielen, fast Jahrzehnten des Aufbaus von Hilfen und der Ausdifferenzierung von vielen Angeboten jetzt in der Situation sind, dass soziale Träger Schwierigkeiten haben aus verschiedensten Gründen, dass sie einfach hier nicht mehr weitermachen können. Oder wir hier in München, wir sind von starken Kürzungen betroffen im Sozialbereich. Bestimmte Angebote, die als sehr wichtig gehalten worden sind, jetzt nicht gemacht werden können. Also wir sind in einer schwierigen Zeit, in der wir, also gerade Kitas, das kann man sich ja gar nicht vorstellen eigentlich, dass ein Kita-Träger dicht machen muss. Aber es ist also eine ganz schwierige Balance oft für Träger. Entweder sie haben zu viele Kinder und zu wenig Räume, sie haben zu wenig Personal. Das ist im Moment eines der Hauptprobleme. Also auch gerade in München haben wir riesige Schwierigkeiten, gerade auch im Kita-Bereich überhaupt Personal zu finden. Und jetzt kommt was ganz Neues dazu, es fehlen die Kinder. Die demografischen Entwicklungen sind ja nicht, also die Demografie interessiert sich ja nicht, wo die Kita ist und wer dann was braucht und so, sondern auf einmal ist ein Ort, wo totaler Mangel war an Plätzen, auf einmal gibt es zu wenig Kinder, weil vielleicht auch Leute wegziehen, was auch immer. Also es ist eine sehr schwierige Frage und auch gerade für Führung, Leitung in solchen Einrichtungen, genau zu wissen, wann braucht man was, was muss ich vorhalten. Also ein Ritt auf der Rasierklinge manchmal. Mhm. Und wir denken eher noch an so Mangel, aber wir nähern uns eben auch neuen Fragen. Und ich bin ja im Feld unterwegs als Supervisorin, als Coach. Da kriege ich immer mit, was da draußen los ist. Also an der Hochschule leben wir noch ein bisschen in so seligen Zeiten, ja, weil das heißt immer, ganz viele Fachkräfte brauchen wir, dann bilden wir so viele aus wie möglich. Aber es ist eben nicht mehr so, wie vielleicht auch manche dachten, ach, sie suchen sich jetzt das Feld aus, weil eben hier Kürzungen, Insolvenzen, warum auch immer, vielleicht ist auch die Bewirtschaftung von solchen Einrichtungen, also das ist ja ein sehr personallastiger Bereich. Also es ist, ich weiß nichts von dem Fall. Sie überraschen mich gerade damit hier. Aber ich kann nur sagen, also die Unsicherheit ist da. Die war vor ein paar Jahren aus anderen Gründen da, weil man gar nicht mehr wusste, wie man die viele Arbeit bewältigt. Und heute ist auch eine Angst da, wie können wir überhaupt weiterarbeiten, wenn eben unsere Zukunft nicht sicher ist.
Und naja, gerade das dann auch, man kennt es von jetzt auch großen Fällen, Bosch entlässt und die Autoindustrie und so weiter, dann geht man auf die Straße und wie Sie sagen, im Kita-Bereich ging es ja gerade umgekehrt die letzten Jahre, das war ein sehr sicherer Hafen und ist es wahrscheinlich im Vergleich zu der Industrie immer noch, nehme ich mal an. Was macht das natürlich mit den Mitarbeitenden? Und deswegen finde ich total spannend, dass wir sprechen, weil wir jetzt als Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel im ersten Blick auch, wir gucken auf die Kinder. Wie geht es denen? Was machen die in den Kitas? Haben die, ist da entsprechend gute Personalschlüssel, dass die Kinder nicht nur verwahrt, sondern auch wirklich betreut werden, dass Impulse gesetzt werden oder vielmehr kreativ auch gearbeitet werden kann und. Aber ich glaube, und das würde mich natürlich eher von Ihnen interessieren, man vergisst da wahrscheinlich sehr schnell diejenigen, die mit den Kindern arbeiten. Und das ist ja wahrscheinlich genau Ihr Feld, sich genau um die Menschen, die mit Kindern in allen Altersgruppen arbeiten, ja auch zu kümmern. Und ich glaube, das fällt ziemlich stark hinten runter, oder?
Naja, ich bin ja in der Ausbildung tätig und mein Fokus ist vor allem in der sozialen Arbeit. Und es gibt ja auch noch die Erzieherinnen, Kindheitspädagoginnen, die vor allem im Kita-Bereich unterwegs sind. Mein Schwerpunkt ist eher die Jugendhilfe, Kinder-Jugendhilfe, da sind wir immer dabei. Und also insofern aus der Erfahrung, aus der Supervision, aber auch aus der Ausbildung ist es tatsächlich so, dass das ein Feld ist, das war noch nie leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist komplexer geworden aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil die Eltern sehr klare Vorstellungen haben, was sie möchten, was sie wollen. Sie haben eine ganz wichtige Rolle und Position. Und gleichzeitig können Mitarbeitende das nicht immer gewährleisten, das, was eben auch Eltern sich wünschen. Wir haben die Frage der Besetzung, also wie viele Leute sind einfach da. Also wir haben auf jeden Fall an vielen Punkten eher eine Unterbesetzung. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe haben wir sehr starke Zahlen, hohe Zahlen von Krankheitstagen. Das führt manchmal zu so einem Teufelskreis. Ich springe ein, weil da eine Lücke ist, dann überarbeite ich mich, dann werde ich krank, dann springt wieder anders jemand ein. Und also oft ist es so, dass ich erlebe, dass die Fachkräfte sehr belastet sind durch dieses Wechselspiel von Unterbelastung, Überforderung, diese vielen Aufgaben bis hin zur Dokumentation. Also diese Tätigkeiten haben sich sehr verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Auch, finde ich, sehr wichtig, auch im Hinblick auf Fachlichkeit. Also nicht umsonst ist ja auch diese Thematik Akademisierung von Personal, das eben in den Jahren 0 bis 6, also dem vorschulischen Bereich eben hier tätig ist. Das ist ja ein wichtiges Thema. Und für uns als Hochschule Wir haben den Studiengang Kindheitspädagogik, ist das ein ganz wichtiges, auch professionspolitisches Feld, in dem wir auch tätig sein wollen. Erst recht, weil wir im Vergleich zu anderen Ländern hier eine sehr interessante Verteilung haben. Also da gibt's immer ganz großartige Leute, egal welche Ausbildung hat. Aber faktisch ist schon, dass Deutschland eher ein Land ist, das in diesem Bereich eher Personen an einem einplant, auch mit einem eher niedrigeren Abschluss, also von Kinderpflege, Erzieherin. Und ich sage nicht, dass die das nicht gut können, aber im Vergleich zu anderen Ländern, ich habe eine Zeit lang in Japan gelebt, da werden die bestausgebildetsten Leute sind für 0 bis 6, weil man sagt, entwicklungspsychologisch, da werden die Weichen gesetzt und da müssen wir extrem viel machen. Es ist hochinteressant, dass die hier einen völlig anderen Blick haben und ich sage jetzt nicht, dass alles da super läuft, aber an dem Punkt erleben wir schon, Ausbildung hilft, aber es hilft auch nicht immer, um jede Strukturbedingung auszugleichen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Die Fachkräfte, ich erlebe das schon, dass sie sehr, sehr kämpfen um vieles und so viel Löcher stopfen, ja. Also, sie sind unter Druck, das spürt man. Sie sind aber auch gewohnt und also es sind wirklich beeindruckend resistente Personen dabei, resiliente Personen dabei. Also ich erlebe alles von der totalen Ohnmacht. Das ist ja so mein Thema, Ohnmacht, Macht. Aber ja, ist jetzt nicht die Zeit, wo alle jubilieren, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, also von der Personalausstattung war schon mal besser. Aber jetzt ist es einfach, sind neue Themen im Raum. Und wir haben ja gar keine andere Chance, als das, was da ist, einfach anzugehen. Und da erlebe ich viele Fachkräfte extrem motiviert.
Das kann ich jetzt sozusagen aus der externen Perspektive. Wir haben ja ein Kita-Programm, die starke Kinderkiste, jetzt schon über 2.500 Kitas, die bei dem Programm mitmachen. Das merkt man dann auch schon, dass die extrem motiviert sind aber es gibt auch tatsächlich auch Bundesländer, wo ich dann wenig Nachfrage habe, wo ich denke, wir fragen uns dann hier auch, ja, warum ist das denn so? Und unsere Erkenntnis ist eindeutig, also ziemlich sicher, der Personalschlüssel ist so gering, dass einfach überhaupt kein Platz ist, jetzt dieses quasi externe Präventionsprogramm einfach anzupacken und sich damit noch zu beschäftigen, sondern ja, wir machen das, was wir müssen und so weiter. Ich glaube, das hängt dann schon mit zusammen, eben auch, um noch mehr Qualität auch in die Arbeit zu bringen. Und das ist ja auch so vielleicht ein bisschen das Stichwort, wie kann man noch mehr Qualität in die tägliche Arbeit in Einrichtungen vielleicht bringen. Das Sie sagen ja auch, das Thema Teamarbeit ist zentral für den Erfolg von für die Qualität, für Kinderschutz, für das Wohlbefinden auch der Fachkräfte. Vielleicht führen Sie uns da mal so ein bisschen in Ihre Welt, was so auch Ihre Arbeit ist, ein. Also das wäre ganz wichtig, was so mit dem Bereich Qualität, Teamarbeit zusammenhängt, da ein bisschen mehr zu erfahren.
Also ich würde jetzt aus der Rolle der Supervisorin sprechen, die eben in Einrichtungen geht. Wenn wir auch Supervision, auch regelmäßige Supervision als einen Faktor für Qualitätsentwicklung sehen, da zeigt sich schon, dass hier, sagen wir mal so, diese Frage, was schaffe ich noch alles, unter diesen vielen Anforderungen, manchmal auch dazu führt, dass auch Supervision eher, also oft muss ich nur Raum geben, damit auch Entlastung passiert und auch mal, ich sag's mal ein bisschen drastisch, ausgekotzt wird, ja, weil es ist, irgendwo muss das auch hin, die Energie. Und gerade wenn man versucht, das nicht an Kindern auszulassen, was ein wichtiger Präventionsaspekt ist für mich, dass wenn ich überfordert bin, das wissen wir, dass dann Übergriffe näher liegen, dass man auch nicht mehr so seinen Wertekompass klar hat, einfach weil Belastung hoch ist. Und da ist es aber schon auch so, dass sich zeigt, dass viele Konflikte in Teams sind, manchmal offen, manchmal verdeckt. Viele haben mit Belastung zu tun. Manches hat auch damit zu tun, dass ganz unterschiedliche pädagogische Verständnisse da sind. Manchmal hat es auch was mit dem Alter zu tun. Da gibt es Menschen, die schon sehr lange dabei sind. Dann kommen diese Jungen, die immer irgendwas wollen und irgendwas anders machen wollen. Und also da ist viel Bewegung auch und es braucht eigentlich viel mehr Koordination. Und die Menschen erzählen mir, dass sie oft gar nicht mehr richtig sprechen und nur noch Papierübergaben machen. Also die Strukturbedingungen sind nicht immer so, dass man wirklich zum Beispiel auch Fallarbeit gut machen kann. Also in der Supervision ist ganz spannend. Manchmal komme ich da hin und so ein Indikator ist dann, ja, wir haben ganz großen Druck, wir brauchen unbedingt Supervision. So, dann komme ich. Und dann sitzen sie da und sagen, ja, es fällt uns jetzt gar nichts ein. Das ist ein interessantes Phänomen. Interessant. Wo ich sage, ja, aber sie sind doch so unter Druck. Und dann ist es so, dass da schon auch viele Ängste auch da sind, sich zu zeigen, weil manchmal das ja auch so ist, dass dahinter strukturelle Probleme liegen und alles Mögliche. Und auch die Supervision nicht immer als ein Raum gesehen wird, in dem man sich wirklich zeigen kann, weil man Angst hat, dass man, kaum ist die Supervision vorbei, muss man ja wieder weiterarbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in unserer Arbeit, so zu arbeiten, dass sie dann, wenn die rausgehen, weitermachen können. Und das ist echt eine brisante Mischung an manchen Punkten. Über was sprechen wir? Über was sprechen wir nicht? Und auch ein Angstlevel, das manchmal sogar da ist, auch voreinander, weil natürlich viele Kommunikationsformen ritualisiert sind schon und ewige Endlosschleifen passieren und auch Zuschreibungsprozesse schon erfolgt sind. Ja, du bist halt so, ich bin halt so. Also es ist echt nicht so einfach, unter diesen Druckbedingungen in so eine Haltung zu kommen, erstmal wieder sich zu öffnen zu können und angstfreie Räume zu erzeugen. Und für mich ist es dann so, am Anfang habe ich mich sehr unter Druck gefühlt, die müssen doch jetzt was machen und so. Mhm. Und mein Zaubersatz war dann bei einem Team mal, sie werden sehr, sehr gute Gründe haben, nichts zu sagen. Und ab dem Moment war dann endlich was befreiter und sie konnten dann auch die Dinge ansprechen, weil überall da, also im ganzen Bereich Kinder- und Jugendhilfe sind wir ja in sehr sensiblen Bereichen mit vulnerablen Gruppen, die auch uns sehr fordern, weil sie Verhaltensweisen mitbringen, die sehr herausfordernd sein können, die sie gelernt haben zum Überleben. Und sie werden an uns immer wieder abgearbeitet, in Wiederholungsschleifen, mit hoher Energie. Und hier wirklich, also das, was es braucht, um eine, finde ich, gute pädagogische Haltung zu haben, braucht es die Fähigkeit, mich distanzieren zu können von der Arbeit. Ich brauche Prozesse der Selbsthygiene, der Psychohygiene. Wir wissen auch mehr über Sekundärtraumatisierungen, das heißt, dass auch das nicht direkt Erlebende auch Auswirkungen hat auf die psychische Gesundheit, auch von Professionellen. Also das ist sozusagen so viele Prozesse und hier den Raum zu nehmen und sagen, jetzt spreche ich mal, das braucht eigentlich schon fast eine Voraussetzung, die gar nicht mehr immer gegeben ist. Und manchmal muss ich auch erst wirklich länger arbeiten, um die Offenheit ermöglichen zu können. Und da habe ich auch gelernt, meine Ungeduld ein bisschen zu zügeln, weil ich immer dachte, jetzt müssen sie doch was sagen und da gibt's doch so viel Themen. Aber man muss erst die Bedingungen schaffen und das war ein wichtiger Lernprozess für mich.
Ja, finde ich auch total spannend, dass Sie das so offen auch nie zugeben sozusagen. Also das, ja, ich kann das total nachvollziehen. Wenn man dann von außen drauf schaut, wirkt alles dann so einfach, aber es ist natürlich viel, viel tiefgründiger in den Teams dann zum Beispiel auch. Ja, kann, wenn jetzt so Reflexionsräume fehlen, kann es dann eigentlich überhaupt noch gut weitergehen, wenn solche Konflikte schwelen und das ist doch vorprogrammiert, dass es dann eigentlich nur zum Riesenknall kommen kann oder letztlich nur noch Kündigungen und Veränderungen, drastische Veränderungen, die Lösung sein können.
Tatsächlich, also wir haben eine hohe Fluktuation. Ich habe jetzt keine Zahlen an der Hand, aber also im Kita-Bereich hohe Fluktuation. Wir haben eine interessante Kombination. Wir haben viele Menschen, die sehr, sehr lange am gleichen Ort bleiben. Und wir haben dann eine Gruppe, die eigentlich andauernd fluktuiert. Auch das führt zu schwierigen Teamdynamiken, weil hier quasi diese Ermüdung, immer wieder neu einzuarbeiten, auch dazu führt, dass man manchmal denkt, ach, es lohnt sich ja gar nicht.
Mhm, ja.
Die anderen aber das Gefühl haben, sie können gar nicht richtig ankommen, weil hier Dinge schon so gesetzt sind, die aber für die Person, die vielleicht hier eben hier diese bewusste, unbewusste Aufgabe gehabt, hier dieses Ding zu halten, ja, weiterzuführen. Und das ist wirklich, also dieser Perspektivenwechsel, das ist ein wichtiger Job manchmal, einfach nur zu sehen, die hat die Aufgabe, hier vielleicht eben was zu halten. Und andere haben die Ideen der Veränderung. Und wir wissen aus der Systemtheorie, die sagt uns, Veränderung geht nur, wenn wir Traditionen bewahren und gleichzeitig Veränderung reinbringen. Systeme agieren immer in diesem Wechselspiel. Aber sie sind, wenn etwas zu viel ist, haben sie Tendenzen zu beharren. Und diese Beharrungstendenzen führen tatsächlich eben auch zu Auswirkungen auf der pädagogischen Ebene. Und das ist, ich möchte nochmal sagen, also ich bin wirklich beeindruckt, wie viele Menschen das gut hinkriegen, weil sie zum Beispiel gelernt haben, sich nur in 2-3 Sätzen kollegial kurz auszutauschen. Da brauchen, also wenn die keine Supervision haben, wollen oder bekommen. Also das ist hochinteressant. Mhm. Es gibt auch Teams, die wollen gar keine Supervision, weil sie sagen, da rühren wir so viele Sachen auf, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Das würde uns in unserem Handeln eingrenzen. Ich denke, das kann man machen, aber ab einem gewissen Punkt ist es schon so, dass es schwierig ist, über solche verhärteten Kommunikationsstile irgendwie hinweg in Kontakt zu treten. Und aber auch hier wieder mein Plädoyer, das ganz wichtig ist, dass letztlich sagen wir, alle haben irgendwie einen guten Grund für das, warum sie das tun. Und manchmal muss man den guten Grund finden. Und gleichzeitig, und das möchte ich aber auch sehr deutlich sagen, weil ich bin auch in der Begleitung von Entwicklung von Kinderschutzkonzepten manchmal tätig, nicht so viel, aber immer wieder auch mal, vor allem in der Jugendhilfe dann eher. Und da zeigt sich dann schon, dass so Jugendschutzkonzepte, die wenn nur Papier sind und nicht gelebt werden und eben auch besprechbar gemacht wird, was schwierig läuft, dass das schon, das kann man eine Weile laufen lassen, aber es kommt an irgendeinem Punkt eine Grenze. Und dann eben, Sie sagten schon, Kündigungen. Tatsächlich ist es so, dass eben das neue Probleme erzeugt, Beziehungsabbrüche. Also es ist sozusagen, es ist ein sehr komplizierter Kreislauf. Und ich möchte auch sagen, jeder hat das Recht, auch mal zu sagen, ich möchte woanders arbeiten, ja. Also wir haben, es ist ein sehr, Sie merken schon, ich merke auch beim Reden, wie kompliziert das Ganze ist, ja. Und deswegen habe ich, ich mag dieses Arbeiten mit den Paradoxien, die nicht auflösbar sind. Ich meine, wenn es kompliziert wird, wie gerade, denke ich mir, ja, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Ja, so, schön. Also, weil ich brauche irgendwie einen Weg raus, weil man schon tendenziell in sowas Bedrückendes hineinkommt. Und eben, wenn man keine Freude mehr hat, das wissen wir auch, Freude und Spaß sind extrem wichtige, resiliente Faktoren. Und wer resilient ist, kann auch die Dinge anders gut hinnehmen. Und das heißt nicht Selbstoptimierung für mich. Ja.
Ich will noch, vielleicht damit es noch komplizierter wird, würde ich gern den Begriff Mediation mal noch ins Spiel bringen. Ist es eigentlich gang und gäbe, dass auch in dem Bereich vielleicht auch einfach mediiert wird, sage ich mal, zwischen Teams oder auch zwischen Einzelpersonen, wenn jetzt, was weiß ich, zwei Streithähne nenne ich es jetzt mal ganz banal, im Team ständig und quasi das Team auch gefährden und einfach ein konstruktives Miteinander gar nicht möglich ist, wäre ja sicherlich der Weg zu sagen, jetzt mediieren wir mal zwischen euch beiden. Gibt's da, würde mich einfach interessieren, gibt's da Erfahrungen? Wird das viel angewendet oder gibt's da wahrscheinlich gar keinen Raum und keine Budgets vielleicht?
Also zu den Budgets kann ich nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, also ich bin ja auch Ausbildnerin in Supervision und Coaching. Und da ist es ein wichtiger Teil. Konfliktmanagement heißt es bei uns. Weil bevor wir mediieren, passieren wahnsinnig viele andere Prozesse. Das heißt, in der Supervision, wenn ich komme, dann geht's eigentlich ganz oft um Konflikte. Ja, und zwar größere und kleine. Und meine Aufgabe ist, mir zu sagen, nicht erst warten, bis das alles so verhärtet ist, sondern möglichst zu sagen, da wo schon Meinungsverschiedenheiten da sind und die gibt es, das kann ja gar nicht sein, weil wir hochsubjektive Perspektiven haben und eben im besten Sinne jeder wirklich und jeder einen guten Grund hat für sein Handeln. Ja. Und insofern ist das, was wir Mediation nennen, ist nochmal ein ganz eigenes Verfahren auch, aber das, was Sie jetzt ansprechen, also Konflikte bearbeiten, ich sag mal manchmal nur Kommunikation ermöglicht, weil manchmal da hört man nur das eine Wort, wupsch, habe ich schon die Reaktion. Und das ist in einem Wumm, Wumm, Wumm ein Thema. Und also wenn ich habe öfter mal auch konflikthafte Situationen, da ist es zum Beispiel ganz wichtig, wirklich erstmal sich zuhören zu lernen, weil wir schon gar nicht mehr dann zuhören können. Das ist aber ein Phänomen. Bei Konflikten haben wir eine Wahrnehmungsverengung, also da gibt's richtig körperliche Reaktionen da drauf, ja. Und dann schaltet unser ganzes Stresssystem hoch und wir haben eingeschränktere Möglichkeiten in den Handlungen. Und letztlich geht es darum, eben in den ersten Phasen, bevor es richtig schlimm wird, und ich komme gleich zur Mediation, hier wieder ein bisschen herunterzufahren. Was habe ich gesagt? Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gehört? Was haben die anderen gehört? Da mache ich oft, arbeite ich mit diesem Perspektivenwechsel. Und es ist erstaunlich, wenn wir nicht wüssten, dass wir gerade 3 Minuten vorher in der gleichen Situation gewesen sind und wir das nur hören würden, würden denke, das ist ja völlig unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in der Besprechung zu schauen, was ist tatsächlich hier ein Perspektivenproblem, ja, was ist ein faktisches Sachproblem, da gibt es ja auch Unterschiede. Und es ist die Frage, und das alle Menschen wünschen sich, gehört zu werden. Und der Stress entsteht eben auch oft, dass ich nicht gehört werde. So, und die Mediation selber ist ein eigenes Verfahren, auch mit eigener Ausbildung, in der bestimmte Techniken angewandt werden. Und das Ziel der Mediation ist immer ein Kompromiss, den beide tragen können. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist auch die Mediation nicht mehr weiter. Vielleicht muss man dann arbeitsrechtlich rein, wie auch immer. Das sind ja viele Ebenen. Geht's um pädagogische Ideen, geht's um Strukturbedingungen, geht's um Geld, geht's um was auch immer. Und die Mediation, also im Kita-Bereich, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel Mediation gemacht wird, weil es wird schon wenig Supervision gemacht. Mhm. Und tatsächlich.
Was der erste Schritt wäre, ja.
Ich glaube an den bestimmten Punkten, aber da sind wir eher vielleicht auf einer Trägerebene mit Mitarbeitenden. Also da ist es viel häufiger. Also wenn sozusagen Konflikte auf der Arbeitsebene sind und weniger im Hinblick auf pädagogische Fragestellungen. Weil die Mediation, da ist, also muss man sagen, wer in die Mediation geht, der ist schon hartes Geschütz im Spiel. Nee, ja. Nee. Also das ist, und dann ist es eine gute Idee, nochmal zu versuchen, hier was zu verändern, bewegen. Ich mag den Begriff der Lösung nicht so besonders, weil viele denken, ach, Lösung ist ein Endprodukt. Für mich ist Lösung etwas in Bewegung kommen. Es ist wie so eine Schraube, die eingerostet war. Ich bin gerne handwerklich auch unterwegs. Ich löse diese Schraube und das ist für mich Lösung. Also Dinge in Bewegung bringen. Und dann weiß man nicht, was passiert. Wenn die mal in Bewegung sind, passieren ja neue Dinge. Und das ist also auch für uns Fachkräfte im Bereich der Beratung schon Herausforderung, dass wir immer nie wissen, wo es weitergeht irgendwie.
Wir haben jetzt ja so ein bisschen angesprochen, das Thema Team und auch Teamentwicklung. Wäre so der Idealtyp, das idealtypische Vorgehen, um Teams von Anfang an, ich nenne es jetzt mal gesund und resilient vielleicht auch zu entwickeln, ja?
Also mein Idealbild ist, dass es erstmal eine Leitung gibt, die weiß, dass Probleme ganz normal sind, die auch unter dem Druck, den sie hat, weil Leitungen haben immer Druck von oben, immer gibt's auch Geldprobleme, hier einen Klima versucht zu erzeugen, der klaren Grenzen, wo können Mitarbeitende was mitentscheiden, aber auch wo sind wo ist klar, das geht nur über Leitung. Klarheit ist für mich der erste gute Faktor. Der zweite Faktor ist, auch ein Investment zu betreiben, zeitlich und auch finanziell, wenn hier zum Beispiel Teams sagen, wir haben jetzt eine ganz schwierige Phase an Fluktuation hinter uns. Wir haben Generationen, die verschiedene Vorstellungen haben, ja. Und da gibt es eben auch Methoden der Teamentwicklung. Das ist nochmal extra zur Supervision. Supervision hat oft so einen Charakter, man kommt alle 4 bis 6 Wochen, alle 2 Monate, je nachdem, wie auch finanziell das da ist. Also eher eine Regelmäßigkeit. Und Teamentwicklung, also da passiert natürlich auch Teamentwicklung, aber es gibt dann manchmal so ganz konkrete Teamentwicklungsmaßnahmen, wo so ein Klausurtag oder auch manchmal ist es total gut, mal rauszugehen aus dem Setting. Und auch in andere Kommunikationsformen zu gehen, gerade wenn man sich noch nicht kennt oder so kennt, dass man schon die Augen verdreht, wenn der eine noch oder die eine noch den Mund aufmacht. Einfach mal woanders hinzugehen. Und da ist es so, dass da viele Methoden gehen, die eben vielleicht auch so eben körperliche Aktivität, weil wir sitzen ganz oft nur auf Stühlen und reden. Und ich mache zum Beispiel gerne sowas wie Walk and Talk mit Teams. Einfach mal rauszugehen. Ich bin mal mit einem Team einfach den Weg gegangen, den ihre Klienten in die Einrichtung gehen. Dann haben die fest, das ist jetzt aber keine Jugendhilfe gewesen, sondern Wohnungslosenhilfe, die sagen, da sind wir noch nie reingegangen, ja. Und weil die immer woanders reingehen. Das kommt natürlich irgendwie drauf an, aber letztlich geht es um den Perspektivenwechsel. Und hier zu sagen, wir erlauben uns diese Zeit. Und es muss ehrlich gesagt gar nicht viel sein. Es war damals 3 Stunden und das ist jetzt auch keine Zauberei und da darf man jetzt nicht erwarten, alles ist gelöst, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber also wer sich nicht den Raum nimmt, dann nimmt sich die Sache den Raum. So ein altes Postulat aus der themenzentrierten Interaktion, Störungen nehmen sich Vorrang. Wenn was schwierig ist, dann nimmt es sich den Vorrang und es braucht übrigens auch sehr viel Zeit, sich dann wieder auszufädeln. Also dem zu geben, Zeit zu geben, wenn es sichtbar wird oder sogar einfach präventiv und wirklich, und das ist aber auch eine Herausforderung an alle Mitarbeitenden, sich immer wieder auch in Frage stellen zu können. Das finde ich schon sehr schwierig, weil wenn man so immer sich nur zusammenreißen muss, durchhalten muss, dann das kann man nicht gleichzeitig. Ich kann nicht immer nur durchhalten und dann ganz flexibel und offen bleiben. Und das wäre für mich schon so der Raum, gerade wenn es schwierig ist. Und das ist irgendwie das bisschen Paradoxe auch da. Gerade wenn man keine Zeit hat, gibt's so einen schönen Spruch, wenn man keine Zeit hat, muss man langsamer werden, ja? Ja. Und gerade wenn es schwierig ist, Luft rausnehmen und nicht zu denken, ich muss noch das. Und das erlebe ich schon, diese extrem hohen pragmatischen Druck. Und hier den Mut zu haben, zu sagen, wir machen mal eine Pause oder wir gucken uns wirklich unangenehme Dinge an. Also gerade im Thema Kinderschutz, machen wir schon. Nein, wo sind die kleinen Schritte und wo müssen wir uns alle an die Nase fassen, ja? Und ich komme ja aus der Kinder- und Jugendhilfe und meine Nase ist da sehr lang. Ich kann mich sehr gut erinnern, was ich gemacht habe, wo ich im Nachhinein gedacht habe, warum habe ich solche Sachen gemacht? Ja, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber es war einfach so, dass ich im Nachhinein gedacht habe, nee, geht eigentlich gar nicht. Ja,
das würde mich jetzt, wie ich so Ihren Dreiklang so ein bisschen höre, Klarheit, dann das Investment, auch dieses Rausgehen, das in Frage stellen. Ist an der Stelle in Frage stellen nicht auch eine Riesenchance, gerade da für ein Team zu sagen, bewusst und da sind wir füreinander auch da und dadurch gerade die Stärke auch in ein Team zu bringen. Also das zu sagen, ja, wir haben Problemstellungen, wir haben persönliche, wir haben Teamproblemstellungen, wir haben Probleme seitens, bleiben wir im Kita-Bereich, der Eltern oder so, die reingetragen werden und natürlich Kinder, wo dann bleiben wir auch im Kinderschutz, wo wir sagen, oh, da haben wir jetzt große Bedenken, dass da zu Hause oder wo auch immer irgendwas schief läuft. Eigentlich könnte man Krisen ja genau nutzen, um ein stärkeres Team zu werden, würde ich meinen, oder?
Ja, also im besten Falle, und es machen auch sehr viele, weil das ist schon auch wenn man dann mal was gewuppt hat, das erzeugt schon auch ein ganz starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und Das Schwierige ist leider, und das ist tatsächlich so, wenn man es eigentlich am nötigsten hat, diese innere Flexibilität, kriegt man sie nicht so gut hin. Und wie gesagt, Zeitdruck und Überforderung sind keine guten Voraussetzungen für genau diese Offenheit. Gleichwohl ist es jetzt nicht so, dass wir immer nur denken, es muss alles ganz ruhig sein, sondern es muss ja, also in der Kinder- und Jugendhilfe ist immer ein bisschen Chaos, ein bisschen Bewegung. Aber es gibt schon so eine Grenze und die können wir auch für uns selber ganz gut bestimmen. Also wenn wir zum Beispiel, also ich mache auch so Thema Selbstfürsorge immer wieder auch in der Hochschule Angebote, weil unsere Studierenden übrigens eine hohe Sensibilität haben. Manche sagen, ja, das sind diese, die alles so spüren. Aber ich finde, meine Generation hat sich das nicht erlaubt und ich bin da auch beeindruckt, mit welcher Vehemenz die auch sich ihre Selbstfürsorge wiederholen. Es gibt ja Unterschiede der Bewertung dessen. Ich finde auch, man muss mal was aushalten, aber wenn man immer so tut, wie wenn man alles schaffen muss, das ist auch keine gute Voraussetzung. Und wenn ich zum Beispiel schlecht schlafe oder wenn ich irgendwie auch nicht mehr mich distanzieren kann von meiner Rolle, also alles so Faktoren, die in Richtung auch in der Endpunkt von Stresserfahrung bis Burnout dann gehen, da dem nicht Raum zu geben, und zwar nicht nur als Individuum, sondern auch als Team. Man kann ja auch ein Team-Burnout haben, ja, also resignieren. Und das ist aus meiner Sicht, das ist der gefährlichste Bereich. Wenn ein Team resigniert hat, da ist der Übergriff nicht mehr weit, weil das lädt ein zur Grenzüberschreitung.
Mhm.
Und das ist, das meine ich nicht, dass man auch mal irgendwie sich was Blödes sagt oder irgendwie auch mal einen Fehler macht oder so. Aber wenn es so auch eine Stimmung ist, guck mal, meine Teams, die sind so zynisch. Also Zynismus und Kinderarbeit mit Kindern und Jugendlichen, das meine ich nicht, dass schwarzer Humor nicht auch mal hilfreich ist. Aber Zynismus, da wird's dann ganz schön schwierig. Und meine Erfahrung ist, muss ich auch sagen, die Leitung ist extrem wichtig an dem Punkt, weil Leitungen setzen Punkte. Und die müssen das auch in den Blick nehmen. Ich weiß, wie schwer liegt Leitung. Bei mir haben Leitungen immer einen großen Rückhalt auch, weil sie sich in sehr vielen komplizierten Sandwich-Positionen befinden. Aber als Leitung muss ich auch zeigen, ich muss auch zeigen, dass ich das kann, auch mich auch in Frage stellen, weil sie haben das, toll, dass ich das mache vorhin, ja. Für mich ist das eine Grundbedingung dafür. Und trotzdem kann ich sehr genau wissen, wo es lang geht und Orientierung geben. Und das ist etwas, da gibt es Naturtalente, aber ich sag mal, on the long run, also soziale Arbeit und ist ein Marathon, ja. Und da brauche ich auf Kilometer 30 und 40 brauche ich auch noch Luft, ja. Am Anfang stecke ich die Dinge gut weg, aber das ist schon super anstrengend, ja.
Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einer Leiterin einer Kita, die, glaube ich, ja, irgendwie, die ist jetzt in Rente, also die war damals schon irgendwie wahrscheinlich mit fast 30 Jahren Berufserfahrung, nehme ich mal an, oder noch mehr. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich bewundere die Jungen, die zu uns ins Team kommen, die so genau wissen, was sie wollen. Und sozusagen auch ihre Forderungen stellen und nicht diesen brutalen, wahrscheinlich aus ihrer Perspektive, Idealismus und wir müssen für die Kinder und alles machen und tun und uns strecken und wenden, wie es von uns verlangt wird. Das fand ich ganz spannend, dass die das positiv gewertet hat. Und da wird mich auch nochmal interessieren, weil das kam ja so ein, zwei Mal, dieses Alt und Jung, die natürlich in den Teams auch aufeinander kommen. Wenn jetzt ihre Studenten sozusagen entlassen werden in die soziale Arbeit, gehen die ja wahrscheinlich auch mit einem gewissen Idealismus, aber wahrscheinlich auch mit einem Selbstbewusstsein in die Arbeit und dann treffen sie auf die Realität. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann irgendwie entweder sie sind nach 3-4 Jahren völlig demotiviert und sagen, boah, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, oder sie sind so stark, dass sie wirklich treiber sein können von Veränderung. Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen aus der Praxis berichten.
Ja, also das Gefühl nach Beendigung des Studiums ist eher ambivalent, weil was deutlich ist Ihnen, dass Sie eben eher das Gefühl haben, was Sie alles nicht wissen. Sie unterschätzen oft, was sie gelernt haben. Und das hat natürlich auch mit dem Setting zu tun. Hochschule, da gibt's viele Theorien, Modelle. Und ich habe das ganz oft, wenn ich dann im Feld bin, treffe ich auf ehemalige Studierende. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was sie, ich habe so ein Fach da gehabt, wo es um Handlungslehre ging, was sie da wollten von uns. Aber jetzt habe ich es verstanden. Ja? Also das ist auch mal, dass es später auch einen guten Reflexionsrahmen gibt. Aber die Unsicherheit ist doch nicht unerheblich. Und dieses, also ich will es auch nicht als Generationenkonflikt irgendwie nur darstellen, aber also es gibt andere Sozialisationen. Das hat auch was mit eigenen Dingen zu tun. Ich bin ja auch so ein 60er-Jahrgang, ja, und wir waren so viele. Wir waren im Wettbewerb und es hieß, nicht alle werden einen Platz kriegen. Und da musste man auch schlucken, damit man bestimmte Dinge überhaupt machen konnte, Arbeitslosigkeit und so, ja. Und ich glaube, das hat sozialisiert, dass wir Dinge auch anders hinnehmen. Und unsere jungen Studierenden kommen und haben viel mehr Idee von Selbstversorge. Das kann man ja, die werden ja auch abgewehrt, ah, du bist so ein Snowflake und alle kaum passiert dir was, dann bist du schon irgendwie schon erschöpft und so. Ich kann von denen viel lernen, weil ich meine Grenze nicht gut gelernt habe, hier meine Erschöpfungsgrenze. Aber jetzt kommen sie in ein Feld, in der sie natürlich auch Ideen haben, aber was sie natürlich vielleicht im Praktikum, bei uns in den Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt es ja immer ein Praxissemester, da haben sie schon Realität erlebt, aber was natürlich ein Erfahrungswissen ist, das Strukturwissen zu erleben, was geht überhaupt und was geht nicht. Ja. Und da ist der Idealismus eher gefährlich, weil sozusagen Dinge aus der Profession heraus gedacht werden, die total richtig sind, die aber in der Praxis quasi nicht immer erfüllt werden können. Oder eben es ist auch nicht so ist, dass sie sich jetzt hier das Praxisfeld aussuchen können. Ja. Und das, also am schwersten haben sie im Moment stationäre Einrichtungen mit 24/7 Service, ja, wo Nachtarbeit, Wochenendarbeit, ja, dann sagen viele, das wollen wir gar nicht. Ja, es gibt auch welche, die wollen es explizit. Also es ist gar nicht so leicht, weil tatsächlich ist so diese Selbstversorge und ein Job, der wirklich nicht einfach ist. Also ich sehe immer in diese leuchtenden Augen im ersten Semester, oh, wir wollen helfen. Und das ist eine große Motivation und großartig. Und dann sage ich immer den Satz, ja, nicht umsonst ist der Satz, wir werden dir schon helfen, eine Drohung. Ja, Hilfe ist ein sehr ambivalenter Job, ja. Und auch wenn ich es gut meine, passt es nicht, dass ich das immer gut gelingt. Oder wenn ich ein freundlicher Mensch sein will, sehen unsere Klientinnen uns immer noch als mächtige Personen, die über sie entscheiden. Also ich kann diese Idee des guten, hilfreichen Menschen, ja, der ist gerade in der sozialen Arbeit oder auch also ohne den wären wir nichts. Wir brauchen solche Ideale. Aber wir müssen quasi in diesem Realitätscheck, müssen wir schauen, dass es sich ineinander übergeht. Weil sonst steht es so nebeneinander und ist eher so ein, ja, also Empörung, warum das jetzt da draußen so schlimm ist, wo wir doch gelernt haben, so. Das ist manchmal so eine Reaktion. Also auch eine gewisse Ernüchterung, ja, über wirkliche Möglichkeiten. Und wie gesagt, mein Satz immer, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Das ist für mich genau in diesem Spannungsfeld, das nicht lösbar ist. Da können wir auch die tollste Ausbildung machen, weil das einfach verschiedene Erfahrungswege sind. Und da freundlich bleiben, das ist sowieso was. Freundlich mit sich bleiben, weil wenn ich freundlich mit mir bin, dann habe ich tatsächlich kann ich auch mit den Dingen besser umgehen und gleichzeitig hart in der Sache sein, ansprechen, politisch sein auch, ja, und nicht nur, ist auch so ein Phänomen, im Klein-Klein alles lösen zu wollen, was eigentlich auf einer Strukturebene ist. Nur ein Beispiel, die Corona-Pandemie hat ja dazu geführt, dass die Pflege auf die Straße gegangen ist und deren Arbeitsbedingungen haben sich tatsächlich verbessert. Wird auch teurer, ja, merken wir auch. Ja, die wir Nutzerinnen vielleicht von Pflegediensten sind, ja. Aber ist besser. Wer war nicht auf der Straße, sondern hat sich sehr stark, und das war natürlich edel, hilfreich und gut, um die Klientin gekümmert, aber nicht zu sagen, wir sind systemrelevant, ja. Da haben sich in stationären Einrichtungen 3-4 Wochen waren die zusammen eingesperrt in Einrichtungen. Und oft passiert dann eben nur, möchte Anerkennung für mich als Person bekommen, aber nicht an Strukturbedingungen rangehen. Und ich weiß, wie schwierig, das ist ein langer Kampf oder so, aber an den Punkten ist das, was wir erleben, die Fachkräfte sie sind ehrenwert den Klientinnen zugewandt, aber gleichzeitig muss man auch an den Bedingungen haben, weil sonst kompensiert man eigentlich nur Lücken.
Finde ich total spannend, dass Sie das jetzt sagen. Und ich glaube, wir könnten noch viele Felder jetzt aufmachen. Wir haben aber so zum Ende immer der Gespräche, und vielleicht ist das genau jetzt die Gelegenheit, weil eigentlich hatten Sie eben schon ganz tolles Schlusswort gesprochen, aber ich will es nochmal aufmachen. Bei uns heißt es immer 99 Sekunden für den Kinderschutz, darf auch gern ein bisschen mehr sein. Dieses Thema, was wir am Anfang hatten, von Japan, was Sie berichtet hatten, wo einfach die Prioritäten andere sind. Die besten Leute, die guten Leute gehen in diese frühe Phase. Das muss ja was mit einer Haltung eines Staates zu tun haben, der das befördert und der das als ganz essentiell erachtet. Vielleicht nutzen Sie, ich will es gar nicht vorgeben, aber würde mich interessieren, so diese letzten Statements für, ja, warum unsere Politik diese Wertigkeit, die wir eigentlich in dieser frühen Phase auch brauchen. Vielleicht formulieren Sie da mal einen Wunsch an die Politik. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich und wäre auch, generell ist es natürlich wertschätzend für diejenigen, die diese Arbeit leisten. Ja, das ist ja das Entscheidende, dass sie gehört werden, ohne, da mache ich die Kurve, dass sie gehört werden, ohne dass sie auf die Straße müssen und demonstrieren müssen, sondern dass es eigentlich zur Selbstverständlichkeit wird, dass sie ein ganz wichtiger Faktor sind.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, man könnte sagen, wie oft muss man es noch wiederholen für Dinge, die eigentlich sehr stark auf der Hand liegen. Und da merkt man halt, wie insgesamt Care-Arbeit, bestimmte Bereiche der Fürsorgearbeit auch in unserem Land sehr abgewertet werden. Also das ist alles, was weiblicher ist, was näher am Alltag ist. Da gibt's eine große Tendenz der Abwertung, ja. Und das sieht man finanziell, aber ich auch. Also das wäre sowas. Ich denke mir manchmal, die haben doch auch Kinder gehabt, haben hingebracht und haben auch Anforderungen an gute Qualität in der Kita, in der Jugendhilfeeinrichtung. Ja. Also es ist schon spannend. Und aus meiner Sicht, das hat es sehr viel mit patriarchalen Strukturen auch zu tun, die hier auch hineinwirken, ein eben tendenziell weiblich besetztes Feld. Das ist sicher ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist für mich, dass tatsächlich die Art und Weise, wie man sich vernetzt und zusammentut und eine Pressure Group bildet, ja, sehr wenig ausgebildet. Das überrascht mich immer, ja. Leute, die sich so einsetzen für ihre Klientin, großartig, so wenig für die eigene Sache auch einsetzen. Also der Organisiertheitsgrad ist relativ niedrig und kann man immer sagen, ja, wir haben keine Zeit, aber manchmal ist es so ein bisschen Henne-Ei-Problematik, ja. Wie gesagt, die Pfleger, da kann man viel lernen von denen, die haben das ziemlich gut gemacht, gerade nach der Corona-Pandemie und mit all dem, was damit zusammenhängt. Wir wissen ja, dass eine Veränderung immer viele komplexe Folgen irgendwie hat. Aber ich denke, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln hier, zu sagen, wir tun hier was, wir leisten extrem wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Und gerade im vorschulischen Bereich, aber auch, und das ist der Unterschied zu Japan, in Deutschland haben wir einen großen außerschulischen Bereich, also auch nach der Beginn der Schulzeit, weil wir eben offene Jugendarbeit haben, alles Mögliche, in der genau diese Bildungsarbeit, die nicht formelle Bildungsarbeit passieren soll. In Japan interessanterweise ist alles in die Schule verlagert, weil die Ganztagsschule haben und die haben dafür andere Themen wieder, ja. Aber insgesamt ist es schon so, dass wir merken auch jetzt Kürzungen, gerade Präventionsangebote, da sieht man halt viel weniger, was da passiert. Und das Problem an der Prävention ist, wenn es dann gut läuft, denkt man, ja, läuft ja gut, braucht man nicht mehr. Also dieser Präventionswiderspruch, der immer wieder in den Blick zu nehmen. Wir werden auch eingeladen, dann immer wieder auch im Bundestag oder Anhörungen. Fachverbände sind total wichtig, ja. Ich bin auch Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Erzieherische Hilfen, IGFH zum Beispiel, die eben sich sehr einsetzen hier für diese Politikarbeit, für diesen ganzen Bereich von Kinder- und Jugendarbeit. Also das ist total wichtig, hier auch Zeit zu investieren, auch wenn man glaubt, man hat sie nicht. Das war jetzt mehr als 99 Sekunden, aber ich glaube, an dem Punkt, es braucht von beiden Seiten etwas. Also, und ich möchte auch in die Pflicht nehmen, die Professionellen, ja. Sich immer nur um die anderen zu kümmern, das ist noch nie eine richtig gute Strategie gewesen, ja. Und das sehen wir an vielen Punkten. Und gleichzeitig, wenn man keine Kraft dafür hat, ist es auch legitim, aber ja, also Sie merken schon, ich kreisle gerade selber ein bisschen, aber weil es nicht die Lösung gibt, und das möchte ich auch nochmal sagen, es gibt ja schon viele schlaue Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Aber es ist, gerade in diesen Zeiten, die jetzt anstehen, wir sind am Rückbau. Das erlebe ich auch in der Supervision. Früher war immer nur zu viel. Jetzt müssen wir Rückbau begleiten. Diese ganzen Gefühle, Ihr Beispiel am Anfang. Wie ist es, wenn ich da arbeite und mir nicht mehr sicher bin mit meinem Arbeitsplatz? Das sind neue Sachen. Wir haben diese globalen Krisen, Bedrohungen. Es ist echt nicht einfach, ja. Da irgendwie halbwegs gute Laune zu behalten, das ist auch eines meiner Lebensziele, halbwegs gute Laune zu behalten, auch wenn es schwierig ist. Und ich weiß, dass wenn Menschen miteinander lachen können, dann wird Dinge leichter. Und das heißt nicht alles wegmachen, ja. Also Lachen ist ein wichtiges Thema. Vielleicht ist das meine Botschaft. Ja.
Also ich glaube, es kann kein besseres Schlusswort geben, dass wir einfach mit Freude und mit Fröhlichkeit und am Ende mit einer gewissen Gelassenheit auch an die Themen herangehen. Mir hat das ganz viel Freude eben gemacht, mit Ihnen zu sprechen, liebe Frau Professor Pankofer, es war ein tolles Gespräch und an der Stelle vielen Dank, dass Sie da waren, und an Sie, liebe Zuhörende, so rum, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.